Aber heute haben wir einen besonderen Sabbat. Ihr habt es jetzt schon ein, zweimal gehört. Ich habe gesagt, das ist Schöpfungssabbat. Ganz viele E-Mails gekriegt vorher als Prediger. Und es stand im Ministry Magazine. Wurde weltweit beworben. Die Freikirche der STA hat sich entschlossen, dieses Jahr zum ersten Mal am 24. Oktober ein Creation Sabbath, ein Schöpfungssabbat zu begehen als Gedenken an die Schöpfung. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich erinnere mich noch deutlich an ein Gespräch, was ich hatte, vor langer, langer Zeit, als ich Zivildienstleistender war. Da hatte ich einen Kollegen und ich war immer engagiert in den Diskussionen mit den Kollegen und weil wir viel Bereitschaftszeit hatten, ich war Krankenwagenfahrer und Sanitäter, hatten wir oft lange Stunden, wo wir uns unterhalten haben. Und es gab einige Kollegen, die wirklich auch tiefsinnig über das Leben nachgedacht haben. Dieser Thomas, das war einer davon. Irgendwann, wir saßen im Krankenwagen, schnappte er auf in dem Gespräch oder kriegte mit, dass ich daran glaubte, dass Gott die Welt geschaffen hat und eben nicht daran glaubte, dass sie eine eigenständige, unabhängige Entwicklung darstellt. Und er hat mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Planeten käme oder aus einem anderen Jahrhundert. Dann hat er mir 100 Fragen dazu gestellt und er hat gemerkt in den Antworten, die ich versuchte zu geben, dass ich nicht nur das nachgeplappert habe, womit ich indoktriniert wurde, sondern dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Ja, ich hatte sogar einiges darüber gelesen. Und ich erinnere mich, deswegen erzähle ich das noch gut, an sein abschließendes Statement. Und ich wünschte Diskussionen zwischen entgegengesetzten Positionen, vor allen Dingen, wenn es um Weltanschauung geht, würden immer diese Toleranz und Neugier zeigen, wie dieses Fazit, was er gab. Da sagte Dennis, weißt du, was ich am allerfaszinierendsten finde bei dieser Diskussion? Ich finde es faszinierend, dass du und ich, wir sind gleich alt und wir leben in der gleichen Kultur. Wir haben das gleiche Schulsystem durchlaufen. Wir haben die gleichen Biologiebücher vor uns gehabt. Wir haben die gleichen Argumente aufgetischt bekommen. Wir mögen sogar beide die gleiche Musik, das war wirklich so. Und beide denken wir gerne über tiefsinnige Dinge nach. Und trotzdem hast du ein völlig anderes Weltbild als ich, das kapiere ich nicht. Und das finde ich total faszinierend. Da sagt er, das findet er toll. Er respektierte mich mit meiner Andersartigkeit. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund war, weil ich ihn auch respektierte. Weil ich hütete mich davor, sein Weltbild klein oder lächerlich zu machen. Es war immerhin sein Weltbild. Und den zweiten Grund, den nannte er mir selber, das war auch interessant. Er sagt, weißt du, wir haben zwei unterschiedliche Ansichten darüber, wie diese Welt entstanden ist. Aber heute erst geht mir auf, dass du der Einzige von uns beiden bist, der wirklich kritisch darüber nachgedacht hat. Ich habe immer nur das gefressen, was mir in der Schule vorgesetzt wurde und was mir andere gesagt haben, dass es so sei. Nachgedacht darüber habe ich noch nie. Dieser Schöpfungssabbat, den wir als Gemeinde sozusagen heute weltweit feiern, ist ein freiwilliges Thema, was uns gegeben wird. Auf diesen Zug sind wir gerne aufgesprungen und wir werden gleich im Anschluss an die Predigt auch einen eher meditativen Teil haben, nämlich eine Diaschau über die Schöpfung von Aribald. Eine wunderschöne Diaschau. Und heute findet zum Beispiel an der Universität von Loma Linda oder an diesem Wochenende ein Symposium zum Thema Glaube und Wissenschaft statt. Der Text, den ich ausgesucht habe als Predigt für diesen Schöpfungssabbat, stammt nicht aus 1. Mose 1, stammt nicht aus dem Alten Testament, sondern stammt aus dem Neuen Testament. Das ist also nicht der Ursprungstext aus den ersten Seiten der Bibel, das ist nicht die Schöpfungsgeschichte, sondern der Text, den ich hier ausgesucht habe, und ihr könnt schon mal die Bibeln rausholen, der gibt uns zusätzlich theologische Hintergründe, der ist schon ein Reflektieren darüber, was das bedeutet. Und zwar Hintergründe, die erstaunlich sind. Und es ist kein Text, der das in dem Modus einer wissenschaftlichen Publikation tut, auch nicht in der Weise einer Schlagzeile nach dem Motto Einsicht in die geheimen Schöpfungsunterlagen Gottes, was wirklich geschah. Sondern die Theologen nennen diesen Text einen Hymnus, so wie es eine Nationalhymne gibt. Ein Hymnus, das ist ein feierliches Loblied, ein Ausdruck höchster Begeisterung. Und Paulus schreibt dieses Loblied und er schreibt es über Jesus an die Gemeinde in Kolosse. Das ist die heutige Türkei. Eine kleine Gemeinde in einem Ort in Kleinasien. Und diese Gemeinde, die hatte ein Problem, die hatte ein großes Problem. Ihr könnt schon mal den Kolosserbrief aufschlagen im Neuen Testament. In dieser Gemeinde wüteten ein paar Sonderlinge, muss man vielleicht sagen. Meinungen verbreiteten, die so verquer sind, dass selbst die Wissenschaftler, die Exegeten heute, die Leute, die Zeit damals kennen und die Bibel und das Griechische, die streiten sich bis heute darüber, was für ein Haufen das gewesen ist, der die Kolosser da durcheinander gebracht hat. Da ist nämlich von allem was dabei. Nur eines leuchtet durch und das ist für uns wichtig und für Paulus auch und das nötigt Paulus zum Handeln an dieser Stelle. Sie vertraten die Ansicht, dass man die Rolle Jesu nicht überbewerten sollte, nicht überfrachten sollte. Sie waren wohl nicht wirklich der Ansicht, dass Jesus Gottes Sohn war, dass er Gott war, der Mensch wurde. Und deswegen holt Paulus zum großen Gegenschlag aus und er tut das eben dadurch, dass er einen Hymnus schreibt, ein Loblied. Und das ist uns überliefert im ersten Kapitel schon, in den Versen 15 bis 20. Ich lese euch diese Verse mal vor. Das ist Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Schöner Text. Die Sprache, die wir hier vorliegen haben, ihr könnt noch mal hineinschauen in den Text selber. Ich glaube, man kann sagen, das ist fulminant. Das ist wirklich, das ist großartig. Das ist und ich glaube, das Wort Hymnus, Loblied, das ist hier nicht übertrieben. Im Mittelpunkt des Schöpfungsgeschehens, so stellt er es dar, steht Jesus Christus. Paulus sieht nicht als erstes den Menschen, wenn er an Schöpfung denkt. Er sieht auch nicht als erstes den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Er sagt, dass alles durch Christus und zu ihm hin, auf ihn hin geschaffen wurde. Er sagt uns etwas Wichtiges. Wenn du die Frage danach stellst, woher du kommst, wohin du gehst und was der Sinn ist, dann ist Christus die Antwort darauf. Das ist ganz schön radikal. Das ist ganz schön radikal. So begegnet er den Leuten in Kolosse, die anderes Gedankengut in die Gemeinde bringen wollen. Und wer dieses hört und sowieso von Jesus begeistert ist, wir sind ja hier viele, die von Jesus begeistert sind, dem geht es durchs Herz. Der will aufspringen und rufen, wenn er dieses Loblied hört, das ist mein Jesus, daran glaube ich. Und Paulus sagt es ja auch im vorhergehenden Vers, Vers 14 ist das. Das ist der, der euch erlöst hat. Das ist der. in dessen Reich wir versetzt sind. Aber der Skeptiker, der wird unweigerlich ausrufen, vielleicht wie die Leute damals in Kolosse: Jesus war ein feiner Mensch, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Warum muss man ihn denn so überfordern, überfrachten? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ebenbild des wahrhaftigen Gottes, alles ist durch ihn, auf ihn, für ihn geschaffen. Ist das nicht ein bisschen dick? Das ist dieser erste Punkt heute. Ich habe zwei Punkte heute zu machen und die ergänzen sich gegenseitig. Die sind ein bisschen kompliziert. Der erste sagt, die Schöpfung ist die äußere Voraussetzung für Gottes Handeln an uns. Die Schöpfung ist die äußere Voraussetzung für Gottes Handeln an uns. Das ist eigentlich ganz logisch, ne? Also wenn Gott an uns handeln will, dann müssen wir es uns erstmal geben. Das ist die äußere Voraussetzung. Ja, die äußere Voraussetzung, dass wir Gemeinde sein können, für uns ist vielleicht erstmal, dass wir einen Ort haben, wo wir uns treffen. Das ist die äußere Voraussetzung. Sagt noch nichts darüber, was innen drin abgeht. Die Schöpfung ist also der Rahmen, der das Bild hält. Und für Paulus ist es wichtig, wenn er über Schöpfung nachdenkt, dass er über das Bild spricht und nicht nur über den Rahmen. Und deswegen gehört für ihn das zusammen. Und er sagt also, diese Schöpfung, die hat ein Ziel. Die ist auf ein Ziel hin ausgerichtet. Schöpfung ist nicht nur etwas, was uns erzählt, so kam das halt. Ja, das ist der Bauplan für den Flügel und so kam der halt, dass er hier steht. Selbst das zu sagen, wäre nur die Hälfte der Wahrheit über diesen Flügel. Dass jemand einen Bauplan gemacht hat, wie man einen Flügel macht. In Wirklichkeit hatte jemand eine Vision von großartiger Musik, als er diesen Flügel baute. Und wir werden hier herausgefordert von Paulus, auch theologisch herausgefordert. Schöpfung ist immer ein Thema, was kompliziert ist und was uns herausfordert, weil das Leben auch kompliziert und herausfordernd ist. Ich habe das immer so gehört und wahrgenommen und gedacht, dass die Welt geschaffen wird und dass damit eigentlich das Ziel erreicht ist. Die Welt ist halt geschaffen. So wunderbar und sie ist gut. Gott sagt das doch. Es ist gut geworden. Sozusagen perfektes Schlaraffenland für Adam und Eva, die es leider nicht so recht zu schätzen wissen. Und dann kommt es zum Sündenfall. Das Ziel aber, so dachte ich immer, das war eigentlich schon erreicht. 7 Tage, fertig. Paulus aber sagt hier, die Schöpfung ist der Anfang eines Weges, an dessen Ende Christus steht. Er sagt, es ist auf ihn hin geschaffen. Und das eben schon, bevor es überhaupt zum Sündenfall kommt. Die Schöpfung ist vom Anfang an durch und zu ihm hin geschaffen. Den Grund dafür nennt Paulus auch. Er sagt, es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Man könnte das so übersetzen. Gott hat es gut gefallen, bei den Menschen zu wohnen. Und zwar als wirklicher Gott in der ganzen Fülle. Oder modern formuliert, es geht um Gott mit uns, nicht das Göttliche in uns. Das ist ja die große Verwechslung unserer Zeit. Das ist also der erste Gedanke. Wir haben gesagt, die Schöpfung ist die äußere Voraussetzung dafür, dass Gott an uns handelt. Und jetzt kommt der zweite. Das ist sozusagen das Gegenstück zu dem ersten Satz. Jesus Christus ist der innere Grund für die Schöpfung. Jesus Christus ist der innere Grund für die Schöpfung. Wir sind geschaffen mit einem Sinn, mit einer Ausrichtung. Paulus wendet sich in seiner Zeit gegen alle, die das verneinen oder kleinreden wollen. Und deswegen ist ihm Schöpfung ganz wichtig als Gedanke. In unserer Zeit haben wir ja mit ganz anderen Ansichten darüber zu kämpfen, wie diese Welt entstanden ist. Wenn wir es überhaupt wagen, das Wort Schöpfung in den Mund zu nehmen. Wir sind ein bisschen leise geworden in dieser Diskussion, wo man bei dem Wort Schöpfung gleich schon als Fundamentalist abgestempelt wird. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. Es kann und soll uns, wie Paulus, nicht darum gehen, einfach darüber Recht zu behalten, was am Anfang passiert ist. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den wir als fromme Christen oder Schöpfungsgläubige am meisten machen, ist, dass wir immer Recht haben wollen darüber, dass wir wissen, wie es gewesen ist. Es führt uns aber nicht weiter, wenn wir wie kleine Wadenbeißer nur den Evolutionismus oder andere Erklärungsmodelle ankläffen. So als ob wir dabei waren, als die Welt entstand. Denn die Frage, die Gott an Hiob stellt, die stellt er auch an uns. Wo warst du, als ich die Welt gründete? Das ist eine rhetorische Frage. Sie will sagen, du warst nicht dabei, also tu nicht so, als ob du dabei warst. Aber Paulus will die Menschen und die Gemeinde vor einer Weltsicht bewahren, die ohne Jesus Christus zurechtkommt. Gott hat es gefallen, in voller Fülle bei den Menschen zu wohnen. Paulus erträgt es nicht, wenn Menschen an dieser großartigen Botschaft vorbeigehen. Er kann nicht ertragen, wenn Menschen nicht Jesus erleben und durch ihn die wahre innere Freiheit erlangen. Und das ist für ihn das größte Schöpfungswerk. Der Predigttext heute, ich sagte es ja schon mehrmals, ist eine Hymne, ein Loblied, ein Ausdruck der Begeisterung. Das Schöne an diesem Text ist, wenn Paulus Schöpfung sagt, dann meint und denkt er, das wird ja ganz deutlich in diesem Abschnitt, Jesus Christus, den er kennt, mit dem er in Kontakt ist. Und wenn Paulus Jesus sagt, dann macht er auch klar, was er damit meint. Und er macht es, und hier kommt der Seelsorger in ihm zum Tragen, mehr noch als der Theologe, er macht es dieser Gemeinde klar, diese Gemeinde hat ein Problem. Ich habe das eben schon erläutert, sie war in einem Zerfleischungsprozess. Sie hatte ein Identitätsproblem, da waren Leute, die haben ihr was ganz anderes eingeredet. Sie war in einer Zerreißprobe und er übersetzt nun diesen Hymnus für die Gemeinde in Vers 18. Übersetzt er das. Und er sagt, und bezieht das auf die Gemeinde. Er sagt, er ist auch das Haupt der Gemeinde. Er ruft ihnen zu, er ist auch euer Haupt. Jesus ist auch bei euch im Zentrum. Und diesen gebeutelten Kolossern ruft er zu, derjenige, der alles schuf, auf den hin alles geschaffen wurde, dieser großartige Hymnus, das ist doch der, der bei euch in der Mitte ist, wenn ihr Gottesdienst macht, wenn ihr in den Alltag geht, wenn ihr betet, mit dem habt ihr es zu tun. Das ist derjenige, der euch freigesetzt hat. Der hält euch in der Hand, das ist euer Chef. Und ihr habt direkten Zugang zu ihm. Und wem ist das noch nicht so gegangen? Mir geht das auch regelmäßig so, da gehst du in den Gottesdienst und manchmal ist man gar nicht in einer frommen Laune, heilige Lieder zu singen. Da denkst du, das ist alles so entfernt vom Alltag und das ist eine tolle Sprache, wenn man die Lieder singen und gedichtet und Tiefe und Abstraktion, alles da. Und dann fragt man sich manchmal, Mensch, wo bleib ich denn? Ist denn mein Leben da überhaupt auch mit im Blick? Ich mit meinen Problemen oder Problemchen? Mit meinen Sorgen, darf ich diesen großen Gott behelligen mit dem, was mich befasst, womit ich mich befasse und beschäftige? Wenn Paulus sagt, er ist das Haupt der Gemeinde, dann meint er damit, er ist auch dein Jesus. Er ist Gott mit dir. Der die Welt schuf, steht neben dir im Gottesdienst und reicht dir die Hand. Der die Welt schuf, derjenige, der dich hört, wenn du ins Gebet gehst. Der die Welt schuf, ist der, der deine Sorgen kennt und sie beantworten möchte. Er ist der, der die Probleme hören will, der sich Zeit nehmen möchte, der für dich da ist. Und das ist der Sinn und Zweck. Es ist auf Jesus Christus hin geschaffen. Auf diese Gemeinschaft hin ist es geschaffen. Er ist der Gott, der in deinem Leben, wie Paulus sagt, in Fülle wohnen möchte. Amen.